läuft das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Jesse Wellmer und Julia Nihari-Kazen.
Herzlich willkommen zu den Tagesthemen.
Einen schönen guten Abend auch von mir.
So rau der Ton zwischen CDU und SPD-Ministern der Bundesregierung noch am Freitag war beim großen Thema dieser Tage, den steigenden Sprit- und Energiepreisen, so geschmeidig wirkten die Chefs der Regierungsparteien heute nach einem gemeinsam verbrachten Wochenende. Denn nun sind sie sich einig, wie sie den Menschen, auch den Autofahrern, schnell unter die Arme greifen wollen. Die Spritpreise sollen runter durch die Senkung der Mineralölsteuer um 17 Cent pro Liter. Und zwar für 2 Monate. Außerdem ist eine sogenannte Entlastungsprämie geplant, die Unternehmen ihren Beschäftigten zahlen können. 1.000 Euro zusätzlich, steuerlich absetzbar. Und auch für Arbeitnehmer fallen weder Steuern noch Sozialversicherungsbeiträge an. Beides Sofortmaßnahmen, wobei sofort noch nicht so ganz genau definiert ist. Wie die Entlastungen ankommen, was sie kosten und was die Regierung noch plant, Nicole Konert.
Wir haben das Wochenende miteinander verbracht.
Der Bundeskanzler sagt, das war ein schönes Wochenende. Ich weiß nicht, ob ich das 1:1 teilen kann, aber es war ein effektives Wochenende. Ihm hat es gefallen, ich war dabei.
Wie schön es hier bis spät in der Nacht am Wochenende war, Ansichtssache. Aber es gibt Ergebnisse. Zum Beispiel eine Senkung der Energiesteuer auf Benzin und Diesel um 17 Cent befristet für 2 Monate, damit es hier an der Tankstelle irgendwann mal günstiger wird. Aber wann das wirken wird und ob, noch offen. Erstmal wird im Finanzministerium ein Gesetz erarbeitet. Der Kanzler nimmt die Konzerne in die Pflicht.
Wir erwarten in diesem Zusammenhang, dass die Mineralölwirtschaft diese Entlastung auch direkt und ohne Einschränkung an die Verbraucherinnen und Verbraucher weitergibt.
Außerdem soll es eine Prämie von 1.000 Euro geben, die Arbeitgeber ihren Beschäftigten auszahlen können, steuerfrei. Dafür sei die Finanzierung sicher.
Das war uns wichtig, dass wir eine Idee der Gegenfinanzierung mit auf den Weg bringen. Wird dadurch kommen, dass die Tabaksteuer schon im Jahr 2026 erhöht wird.
Also war das Koalitionswochenende doch irgendwie schön, mit guten Ideen und frischer Luft im Berliner Randgebiet. Die Oppositionsparteien alles andere als begeistert.
Und jetzt macht diese Regierung wirklich die dümmsten Vorschläge, die man sich überhaupt nur vorstellen kann. Am Ende werden die Ölkonzerne weiter Kasse machen und wir als Steuerzahler sind die Dummen.
Ja, es ist schon insgesamt ein schlechter Witz. 6 Wochen, nachdem die Preise so stark gestiegen sind, jetzt mit dieser Mini-Entlastung zu kommen.
Statt die Übergewinne, die ja wirklich durch jede Statistik erkenntlich sind, konsequent anzugehen, macht man noch mal eine neue Chance auf für die Mineralölkonzerne, noch mehr Geld zu verdienen.
Ganz vom Tisch ist eine Übergewinnsteuer, also eine Abschöpfung von übermäßigen Krisengewinn, aber nicht. Die SPD fordert das schon lange, der CSU-Chef liebäugelt damit.
Ich halte das Konzept für richtig und es soll auch verfolgt werden.
Und der Kanzler? Skeptisch, aber mittlerweile offen.
Der Finanzminister hatte mich vor geraumer Zeit auch darum gebeten, zuzustimmen, dass dies in Brüssel geprüft wird. Das wird geprüft und deswegen werden wir dann im Lichte der Ergebnisse dieser Prüfung zu entsprechenden Entscheidungen auch kommen. Das setzt aber eben voraus, dass es hier wirklich Preistreiberei gegeben hat. Die muss ja auch nachgewiesen werden.
Viele Baustellen hat die Koalition noch, auch wie man die gesetzliche Krankenversicherung reformiert, damit die Beiträge nicht weiter steigen. Der Tag heute nur ein Anfang.
Deswegen ist das tatsächlich der erste Streich. Und der nächste folgt zugleich.
Und so endet der Sitzungsmarathon der Koalition mit etwas Poesie und ansonsten vielen Ankündigungen.
Okay, also was kommt von diesen Entlastungen bei den Leuten an? Darüber reden wir gleich mit der Wirtschaftsweisen Monika Schnitzer. Erstmal schauen wir auf die Gruppe der Berufspendler. Mehr als 20 Millionen Menschen fahren zwischen ihrem Wohn- und Arbeitsort hin und her. Das ist mehr als die Hälfte der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten hierzulande. Und viele, gerade aus dem ländlichen Raum, sind dabei auf ihr Auto angewiesen. Jenny Rieger hat mit einer Pendlerin mal durchgerechnet, was ihr die geplante Senkung der Mineralölsteuer bringen könnte.
Feierabend, ab nach Hause. Für Claudia Gansel heißt das 32 Kilometer von Böblingen nach Walderstadt, einfache Strecke. So weit fährt die chemisch-technische Assistentin jeden Tag hin und wieder zurück.
Wir haben halt den Fehler gemacht, dass wir dachten, wir seien besonders schlau, wenn man in die Peripherie geht, dann wachsen die Kinder schön auf. Was man dann immer gern vergisst, ist die Folgekosten.
5 Liter Diesel schluckt ihr Pkw auf 100 Kilometer. Vor dem Beginn des Krieges hat die Pendelei Claudia Gansel etwa 120 Euro im Monat gekostet. Im Moment sind es fast 40 Euro mehr. Ist die Senkung der Mineralölsteuer um 17 Cent pro Liter nun der große Wurf für Sie?
Nein, also für mich persönlich nicht, weil er Punkt 1 nur die Autofahrer bedient. Punkt 2 habe ich vielleicht ein bisschen mehr wie 10 Euro am Ende des Monats im Geldbeutel. Und wenn ich dann dran denke, welcher Schuldenberg meinen Kindern dahinter lassen wird, da wird es mir Angst und Bange.
Bedenken also. Und das nicht nur bei Claudia Gansel. Auch andere Autofahrer schwanken zwischen Skepsis und Euphorie.
Da hat der Friedrich Merz zum ersten Mal was Gutes gemacht.
Aber für wie lange? 2-3 Monate? Zu wenig, finde ich, zu wenig.
Ich glaube halt, dass die Ölmagnate da die 17 Cent wieder draufschlagen.
Naja, der Benzinpreis ist halt immer wichtig. Das ist sozusagen wie der Brotpreis früher bei der Französischen Revolution. Und deshalb, wenn es beim Verbraucher ankommt, denke ich, ist es okay, wenn nicht.
Bei allen Verbrauchern wohl nicht, sondern eben nur bei Autofahrern. Genau darin sieht das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung ein Problem.
Anstelle die Mineralölsteuer zu reduzieren und davon einigen wenigen eher privilegierten Menschen zu helfen, hätte die Politik das Geld nehmen sollen, um die Mehrwertsteuer auf Grundnahrungsmittel auf 0 zu senken. Das hätte den Vorteil, dass man alle Menschen erreicht.
Günstigere Lebensmittel statt billiger Sprit, das würde auch Claudia Gansel gefallen. Denn sie hat noch ein ganz anderes Problem mit der Senkung der Mineralölsteuer. Und zwar ein moralisches, umweltpolitisches.
Das macht halt das Autofahren attraktiver. Tatsächlich finde ich das völlig falsche Signal.
Und doch wird sie morgen früh wieder in ihren Pkw steigen müssen. Denn zu ihrer Schicht, 32 Kilometer entfernt, fährt so früh kein Zug.
Wir sprechen mit der Wirtschaftsweisen Monika Schnitzer. Sie ist die Vorsitzende des Sachverständigenrats zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung. Guten Abend, Frau Schnitzer.
Guten Abend.
Sie sagen, der Koalitionsbeschluss zur 2-monatigen Senkung der Mineralölsteuer sei die schlechteste der bislang diskutierten Optionen. Warum?
Nun, weil er mit der Gießkanne agiert. Das heißt, der Preis wird gesenkt und zwar für alle. Dabei brauchen gar nicht alle diese Unterstützung. Viele können sich diesen höheren Preis leisten. Und weil durch diese Senkung des Tankstellenpreises ja man keinen großen Anreiz mehr hat, weniger zu fahren. Also jedenfalls weniger, als man es sollte. Dabei müssen wir doch das Problem lösen, dass wir weniger Öl haben. 20% weniger Öl dadurch, dass die Straße von Hormuz geschlossen wird. Das muss eine Reaktion auslösen. Die Leute müssen weniger fahren oder langsamer fahren. Und das wird auf diese Weise wieder konterkariert.
Mhm. Nun könnte es sein, dass, hätte die Bundesregierung gesagt, weniger fahren, langsamer fahren, dass das psychologisch auch nicht so viel Gutes bewirkt hätte. Was wäre dann aus Ihrer Sicht noch eine bessere Maßnahme gewesen?
Ich glaube, zum einen muss man den Menschen klar machen, das ist eine Krise, die haben wir uns nicht ausgesucht. Die ist uns von außen aufgedrängt worden. Aber wir müssen sie selber lösen im Sinne von, wir müssen als Gesellschaft diese Kosten tragen. Wenn wir sagen, der Staat soll uns jetzt helfen, dann sind der Staat wir alle. Das sind alle Steuerzahlerinnen und Steuerzahler. Und wenn wir es über Schulden machen, sind es die Kinder. Das kann nicht die Idee sein. Wenn überhaupt Hilfe, dann für die, die es wirklich brauchen. Die also sagen, am Ende des Monats, die 30 Euro, die es vielleicht jetzt mehr kostet oder 40 Euro wie im Beitrag, die bedeuten, dass ich mir das Essen nicht mehr leisten kann. Diesen Menschen hätte man gezielt helfen müssen, aber nicht allen, die sich das durchaus leisten können.
Mhm. Das heißt, übersetzt, um nochmal auf den Beitrag eben zu kommen, die Frau, die dort vorkam, die Pendlerin, die besser verdient, die würde keine Entlastung bekommen, nach Ihrer Logik, richtig?
Ich denke, sie braucht das nicht. Für sie wird das jetzt ein paar Monate mehr Kosten sein. Dann wird man vielleicht etwas weniger in Urlaub fahren. Man wird vielleicht 2-3 Pullover weniger kaufen. Aber man wird deswegen nicht am Hungertuch nagen. Also man muss, wenn man überhaupt hilft, dann denen helfen, für die das wirklich eine existenzielle Belastung ist.
Mhm. Kommen wir zu einer anderen Maßnahme. Sofortmaßnahme vorgesehen ist auch die Möglichkeit für Arbeitgeber, ihren Angestellten in diesem Jahr 1.000 Euro steuerfrei zusätzlich auszubezahlen als Entlastungsprämie. Was halten Sie denn von dieser Idee?
Nun, ich glaube, bisher hat noch keiner wirklich Kosten in Höhe von 1.000 Euro, die man schon kompensieren muss. Wir werden die höheren Preise auch bei Lebensmitteln beispielsweise, bei Transportkosten erst mit der Zeit erleben. Also es ist noch ein bisschen früh mit einer solchen Maßnahme. Eine solche Maßnahme wird auch nicht von jedem Arbeitgeber gezahlt werden können. Das ist also so ein bisschen Glücksfrage. Bei wem ist man beschäftigt? Wird er denn eine solche Kompensation zahlen können? Und wieder trifft es dann alle, also alle können davon profitieren, die aber eben Glück haben, bei einem solchen Arbeitgeber zu sein.
Mhm. Mich würde nur interessieren, was ist das dann für Sie? Ist es eine Kurzschlussreaktion einer Regierung, die sich wahnsinnig unter Druck fühlt und die dann zu solchen Maßnahmen greift, die aus ihrer Sicht noch gar nicht notwendig sind?
Ja, ich glaube in der Tat, das ist genau dieser Erwartungsdruck. Man hat eben noch einige Landtagswahlen vor sich, gerade in Ostdeutschland, wo man vielleicht besonders große Sorgen hat, dass die Menschen sich sonst populistischen Parteien zuwenden. Und man hat sich unter Druck gesehen, jetzt etwas zu liefern. Und diese letzte Maßnahme mit diesen 1.000 Euro hätte zumindest den einen Vorteil, dass man bei den nächsten Tariflohnverhandlungen nicht auf das Argument reagieren muss, alles ist teurer geworden, wir brauchen höhere Löhne. Das wäre eine Einmalleistung für einmalige Kostenerhöhungen. Also das wäre das Einzige, was ich dem abgewinnen könnte.
Mhm. Bei wie vielen Arbeitnehmern kann aus Ihrer Sicht tatsächlich diese Prämie ankommen?
Eben nicht so vielen, eben nur welchen, die in einem Betrieb beschäftigt sind, wo es dann auch Tariflöhne gibt und Betriebe, die sowas leisten können. Das bedeutet nicht, dass sie das bei jedem Bäcker, bei jedem Friseur auch wirklich ausgezahlt bekommen.
Die Regierung hat erklärt, wie sie das Entlastungspaket gegenfinanzieren will. Unter anderem will sie sich das Geld bei den Mineralölkonzernen holen und sie will die geplante Erhöhung der Tabaksteuer früher einführen als geplant. Wie überzeugend ist der Finanzierungsplan aus Ihrer Sicht?
Ich finde, Gegenfinanzierung ist hier die falsche Art, darüber nachzudenken. Denn beides sind Maßnahmen, die man machen kann. Ja, man kann die Tabaksteuer früher erhöhen. Man kann versuchen, sich das Geld von den Mineralölkonzernen wiederzuholen. Aber man könnte dieses Geld dann sehr viel vernünftiger ausgeben. Es gibt jede Menge Projekte, die durchzuführen sind, für die wir momentan hohe Schulden aufnehmen, in Form des Sondervermögens beispielsweise. Also wenn man sich fragt, ist das Geld auf diese Weise am besten ausgegeben, dann würde ich sagen, das ist nicht der Fall.
Es hieß heute mehrmals, das sei nur der Anfang all der Reformen, die noch kommen. Krankenkassen, Pflege, Rente, Einkommensteuer und so weiter. Das sei alles in Planung, alles im Gange. Trauen Sie dieser Regierung große Reformen noch zu?
Nun, die Regierung scheint wirklich entschlossen zu sein, jetzt diese Reformpakete auf den Weg zu bringen. Die Kommissionen haben ihre Arbeit gemacht oder sind noch dabei. Da wird es viele Vorschläge geben und dann wird es sicherlich auch Reformen geben. Was mir momentan etwas Sorge macht, ist, ob man dann auch zu Reformen kommt, die den Menschen etwas zumuten. Denn die Zeiten sind schwierig, wir haben Probleme, wir haben einen demografischen Wandel, eine alternde Gesellschaft. Da gibt es an vielen Stellen auch zu sparen. Wir haben eine Krankenversicherung beispielsweise, die sehr teuer ist. Und gleichzeitig sind wir in Deutschland nicht gesünder als in anderen Ländern. Also da wird es einiges an Effizienzsteigerungen geben müssen, aber auch an Zumutungen für die Menschen. Und wie man momentan die Menschen entlastet in einer Situation, die noch gar nicht so schlimm ist, da habe ich verhaltene Zweifel oder sagen wir verhaltene Zuversicht. Nur, dass man diese Zumutung den Menschen wirklich dann auch angedeihen lässt.
Mhm. Immer Glas halb leer oder Glas halb voll, ne? Konstruktiv oder destruktiv. Vielen Dank, die Vorsitzende des Sachverständigenrats zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung, Monika Schnitzer. Danke für Ihre Zeit.
Gerne.
Für viele der Menschen, die in Budapest und anderen Orten in Ungarn vergangene Nacht bis in die frühen Morgenstunden gefeiert haben, ist es der wichtigste gesellschaftliche Umbruch seit 1989, dem Jahr der friedlichen Revolution. Das Ende der Ära Orbán, dem weder die Wahlkampfunterstützung von Trump noch von Putin geholfen hat. Der Posterboy der Populisten ist nach 16 Jahren abgewählt. Und damit auch sein zunehmend autoritärer und europafeindlicher Regierungsstil. Wahlsieger Peter Modgor hingegen kann nun mit einer Zweidrittelmehrheit komfortabel regieren. Und die Erwartungen sind riesengroß, sowohl in Europa als auch im eigenen Land. Anna Tillack.
Budapest am Tag danach. Das große Aufräumen nach der Party. Viele können immer noch kaum glauben, was da gestern passiert ist. Ich bin stolz auf diese ganzen Leute, die bis spät draußen waren, um unsere Generation zu vertreten. Es war definitiv ein historisches Ereignis. Schurfia und Soltan lieben diesen Platz, lieben Ungarn. Aber in den vergangenen Jahren habe Orbáns Fidesz-Partei den Bürgern Geld gestohlen. Der Vorwurf seit Jahren, die Regierungspartei habe sich bereichert. Viele Leute sollten im Gefängnis sein und sie sind es nicht, weil sie bei Fidesz sind. Sie kriegen das hin, ein Verbrechen zu begehen und nicht dafür belangt zu werden. Den Machtwechsel haben die Ungarn bis in die frühen Morgenstunden gefeiert. Auch noch auf dem Weg nach Hause. Ich fühle mich super großartig. Ich bin sehr zufrieden, weil wir jetzt frei sind. Sie feiern Peter Modjor, der ihnen eine neue Zukunft verspricht. Das Gesundheits- und Bildungssystem soll modernisiert, die eingefrorenen EU-Gelder ausgezahlt werden und einen Wirtschaftsaufschwung bringen. Es ist eine pompöse Wahlparty, inklusive Tanzeinlage des zukünftigen Gesundheitsministers. Ein paar Kilometer weiter auf der Party der Abgewählten. Die Stimmung gedämpft. Orbáns Anhänger stehen unter Schock. Nur noch 56 Abgeordnete hat die Partei künftig. Bisher waren es 135. Wir müssen natürlich die Realität akzeptieren. Es geht nicht um Versöhnung. Wir müssen nur die Tatsachen akzeptieren. Schon am frühen Abend hatte Orbán die Niederlage anerkannt, gratulierte dem künftigen Ministerpräsidenten. Ungewöhnlich gemäßigte Töne für einen, der seit Jahren durch Provokationen auffällt, sagt auch Politikwissenschaftlerin Ellen Boos. Für sie ist die politische Zukunft des bisherigen Ministerpräsidenten Orbán ungewiss.
Aber es ist natürlich auch spannend, wie wird sich jetzt Fidesz verhalten als Partei? Wird man jetzt weiter auf ihn setzen oder wird man vielleicht auch einen notwendigen Generationswechsel in der Partei jetzt auch vollziehen?
Auf einer Pressekonferenz vor 500 Journalisten macht Peter Modjor heute nochmal seinen künftigen Kurs klar. Das Wichtigste, worüber die Menschen entschieden haben, Ungarns Platz war in Europa, ist in Europa und wird in Europa sein. Viktor Orbán haben die Ungarn nach 16 Jahren in die Opposition geschickt. Für Zsófia und Zoltán sind das gute Nachrichten.
Wir fragen noch mal nach bei Andreas Bachmann in Budapest. Andreas Modjor hat heute auch gesagt, ich werde weder Putin noch Trump anrufen. Ist das als Signal gemeint, dass er außenpolitisch ebenso in die entgegengesetzte Richtung gehen wird?
Also diese Aussage ist schon erstmal eine Distanzierung von einem der auffälligsten Merkmale der Orbánschen Außenpolitik, nämlich dem demonstrativen Schulterschluss mit Persönlichkeiten wie Donald Trump oder Wladimir Putin. Aber Peter Modjor ist auch bekannt als ein pragmatischer Außenpolitiker. Trotzdem glaube ich schon, dass er sich zu Russland auf jeden Fall distanzieren wird. Hier auf der Wahlparty gestern Abend, da skandierten auch die Anhänger von Peter Modjor Russland raus, Russland raus. Also auch in der Anhängerschaft ist das sehr deutlich. Bei Amerika, bei den USA, da wird es ein bisschen anders sein. Die designierte Außenministerin Anita Orbán von TISA, die hat hervorragende Kontakte in die USA, hat dort studiert an der Fletcher School of Diplomacy. Also zu den USA wird man gute Kontakte pflegen. Auch J.D. Vance hat ja gesagt, als er vergangene Woche noch hier war, man wird auch mit einer anderen Regierung gut zusammenarbeiten. Also ich glaube, da wird es enge Kontakte geben. Zu Russland ist man etwas distanzierter.
Das System Orbán in der Justiz und in den Medien, wo er auch viele seiner Getreuen über Jahre installiert hat, wie stabil ist das und wie kann der neue Regierungschef das womöglich aufbrechen?
Also natürlich ist es erstmal so, dass hier ganz viele Institutionen besetzt sind mit Persönlichkeiten, Personen, die aus dem Fidesz-Umfeld kommen und Orbán Getreue sind. Aber es gab heute eine Pressekonferenz von Peter Modjor, wir haben es eben im Film ja gesehen, und die wurde heute auch im ungarischen Staatsfernsehen übertragen. Und das war bis gestern quasi absolut undenkbar. Also beim Nationalfeiertag am 15. März beispielsweise, da wurde Orbáns Rede übertragen, aber nicht Modjors Rede. Und heute eben zum ersten Mal auch Peter Modjor im Staatsfernsehen. Da sieht man schon, also das bröckelt auch, denn auch die Geschäftsleitung des Staatsfernsehens weiß, wo das Geld herkommt. Insofern glaube ich, es wird schwer für Peter Modjor, sich in diesem System erst einmal durchzusetzen, aber es ist nicht unmöglich.
Andreas Bachmann in Budapest, herzlichen Dank. Tja, mit Viktor Orbán ist nun der ganz große Blockierer und Stänkerer unter den Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union abgewählt, der sich über die Jahre immer weiter radikalisiert und sich selbst zum Außenseiter innerhalb der EU gemacht hat, nicht nur im übertragenen Sinne. Jetzt ist die Hoffnung in Brüssel groß, dass das neue Ungarn sich wieder stärker einreiht und die EU wieder handlungsfähiger wird, auch was die Unterstützung für die Ukraine und Sanktionen gegen Russland angeht. Christian Feld über das Ende einer überaus unglücklichen Beziehung.
Der Diktator kommt, kündigt Kommissionspräsident Juncker an.
Diktator.
2015 war das wohl ein Scherz, vielleicht aber auch Ausdruck eines immer gestörteren Verhältnisses zwischen EU und Viktor Orbán. Es folgt Provokation auf Provokation. Orbán reist nach Moskau, als Ungarn den EU-Vorsitz hat. Immer härter grenzt sich Orbán von denen da in Brüssel ab, nutzt seine Vetomacht wie kein Zweiter. Jetzt also eine neue Zeit. Für gewöhnlich hält sich Kommissionspräsidentin von der Leyen nach Wahlen mit Bewertungen zurück. Heute klingt das allerdings so. Heute ist Europa ungarisch, keine Frage. Das ungarische Volk hat gesprochen und sie haben ihren europäischen Weg zurückgefordert. Orbán hat sich in der EU nur zu gerne selbst ins Abseits gestellt, hat einem 90 Milliarden Euro Kredit für die Ukraine erst zugestimmt, dann wieder blockiert. Peter Modyos europäischer Weg dagegen soll konstruktiver werden. Er will die Beziehungen reparieren.
Die Aufhebung der Blockade bei den Ukraine-Hilfen ist dann eben auch der Testfall, ob er es ernst meint. Weil wenn er es ernst meint, dann muss er es jetzt auch machen.
Ungarn hat noch eine andere Geldfrage mit der EU offen. Viele, viele Milliarden EU-Geld wurden unter Orbán eingefroren. Ein Vorwurf, fehlende Unabhängigkeit der Justiz. Und jetzt Manfred Weber, Chef der Europäischen Christdemokraten, sagt, sein Parteifreund Modyar habe Reformen doch bereits angekündigt.
Und insofern sind es klare Zusagen, dass diese neue Regierung in Richtung Rechtsstaatlichkeit gehen will. Aus meiner Sicht besteht da kein Widerspruch. Die Gelder sollen fließen nach Ungarn. Wir müssen Partner gegenüber dieser neuen ungarischen Regierung sein.
Wir können jetzt keinen Blankoscheck ausstellen. Wir brauchen konkret das Ende der Orbán-Korruption. Das Geld darf nicht mehr in dieses korrupte System fließen. Und sobald das abgestellt ist, können auch Gelder fließen.
Was mit den Milliarden jetzt genau passiert, liegt maßgeblich in den Händen der Kommissionspräsidentin. Die sagt dazu heute erstmal nichts Greifbares. Diese Wahl wird die EU noch länger beschäftigen.
Die Niederlage von Viktor Orbán zeigt erstmal, dass selbst in einem System, das ja wirklich auf seinen Sieg ausgerichtet war und auf seinen Vorteil, dass auch ein Viktor Orbán verlieren kann und dass der Aufstieg von Rechtspopulisten eben nicht unendlich ist, sondern es da auch Grenzen gibt.
Ein EU-Gipfel bleibt Viktor Orbán noch im April in Zypern. Es dürfte wohl sein letzter sein.
Mal wird sie als Schlagader der fossilen Energie bezeichnet, mal als Nadelöhr der Weltwirtschaft. Fest steht jedenfalls, wer die Straße von Hormus kontrolliert, kann diese Meerenge als mächtiges Druckmittel einsetzen. Der Iran hat es vorgemacht und jetzt versucht Donald Trump wohl, selbst dieses Druckmittel in die Hand zu bekommen. Indem der US-Präsident mit seinem Militär dafür sorgt, dass hier keine Schiffe mehr durchkommen. Seit ein paar Stunden gilt die US-Blockade. Aus Washington, Kerstin Klein.
McDonald's. Trumps einziger öffentlicher Auftritt heute ist dieser. Der US-Präsident lässt sich am Mittag vor laufenden Kameras Fastfood liefern. Das wirke doch nicht gestellt, ruft er den versammelten Journalisten zu. Anschließend beantwortet Trump auch Fragen zur US-Blockade der Straße von Hormus. Wir dürfen nicht zulassen, dass ein Land die Welt erpresst und ausbeutet. Denn genau das tun sie. Sie erpressen die Welt. Das werden wir nicht zulassen. Und wissen Sie, das Erstaunliche ist, wir nutzen diese Straße nicht. Wir brauchen sie nicht. Wir haben unser eigenes Öl und Gas. Viel mehr, als wir brauchen. Die Straße von Hormus, eine der wichtigsten Routen für Öl weltweit. Seit Wochen hält Iran sie weitgehend geschlossen, lässt nur ausgewählte Schiffe durch. Seit heute 16 Uhr blockiert die US-Marine nun auch alle Schiffe, die aus iranischen Häfen kommen oder diese ansteuern. Bisher blieb es dabei offenbar ruhig. Aus Sicht von Experten ist die Blockade eher ein Zeichen von Schwäche, denn von Stärke.
Ich glaube, das ist ein Zeichen dafür, dass die USA keine wirklich guten Möglichkeiten haben, den Iran zur Unterwerfung zu zwingen. Sie haben keine, außer sie eskalieren, und ich glaube nicht, dass sie dazu bereit sind. Dies jetzt ist die am wenigsten schlechte Option. Der Iran zeigt sich von der Blockade unbeeindruckt. Dieses Plakat in Teheran verkündet, die Straße von Hormuz sei für immer in Irans Hand. Und Trump könne nichts dagegen tun. Und Irans Parlamentssprecher verkündet online, in den USA werde man sich schon bald nach Benzinpreisen von $4 bis $5 zurücksehnen. Tatsächlich stöhnen in den USA gerade viele unter den Preisen. Die Gallone, also knapp 4 Liter, jetzt im Schnitt $1 teurer als zu Jahresbeginn. Und Experten befürchten, durch die Blockade der USA dürfte es noch teurer werden. Der britische Premier Starmer kündigte unterdessen an, diese Woche gemeinsam mit Frankreich einen Gipfel einberufen zu wollen. Erstes Ziel dabei, die Diplomatie zu stärken. Zweitens, militärische Planung, um der Schifffahrt Sicherheit zu geben, sobald Stabilität herrscht. Und lassen Sie mich ganz klar sein. Es geht darum, die Schifffahrt zu schützen, nachdem der Konflikt beendet ist. Das ist vermutlich nicht, was der US-Präsident hören will. Er fühlt sich von Verbündeten wie Großbritannien im Stich gelassen. Und er bekräftigte erneut, es gäbe Länder, die bei der Blockade bald helfen würden. Nur welche? Das sagte er auch heute nicht.
Und was an diesem Montag noch wichtig war, das sagt uns jetzt Julia Niharika.
Ja, in scharfer Form hat US-Präsident Trump Papst Leo XIV. Kritisiert. Dieser sei schrecklich in Bezug auf Außenpolitik, das schrieb Trump auf seiner Plattform Truth Social. Der Papst hatte dazu aufgerufen, die aktuellen Kriege zu beenden. Das Oberhaupt der katholischen Kirche bekräftigte seinen Friedensappell und begann eine Afrika-Reise in Algerien.
Am Flughafen lautstarker Empfang, der algerische Präsident reicht die Hand. Im Flieger hatte Papst Leo auf die Kritik des US-Präsidenten reagiert. Er wolle sich weiter für Frieden einsetzen. Ich fürchte weder die Trump-Regierung noch das offene Verkünden der Botschaft des Evangeliums. Das ist meine Überzeugung. Ich bin berufen, das zu tun, wozu die Kirche berufen ist. In Algerien erwarten den Papst nur etwa 9000 Katholiken. Staatsreligion ist der Islam. Und so ist eine der päpstlichen Missionen hier der Dialog zwischen den Religionen.
Bei der Lufthansa gibt es weitere Streiks. Dazu sind heute und morgen die Piloten aufgerufen. Hunderte Flüge fallen aus. Die Gewerkschaft Cockpit will die Altersversorgung der Piloten verbessern. Am Mittwoch und Donnerstag legt dann das Kabinenpersonal die Arbeit nieder. Dabei geht es um bessere Arbeitsbedingungen. Die Lufthansa lehnt die Forderungen in beiden Fällen ab. Mit einer sogenannten Speed Week will die Polizei auf die Gefahren von überhöhter Geschwindigkeit aufmerksam machen. In vielen Regionen Deutschlands gibt es deshalb in dieser Woche verstärkt Radarkontrollen, wie hier in Soest in Nordrhein-Westfalen. Besonders unfallträchtige Strecken und Bereiche vor Schulen, Krankenhäusern und in Baustellen sollen im Fokus stehen.
Ja, Blitzer dürften im Folgenden möglicherweise auch eine Rolle spielen. Der schnellste Weg von der Park Road zur Tower Bridge oder von der Oxford Street nach Westminster. Wer in London ein Taxi fahren will, muss alle Verbindungen kennen, natürlich ohne Navi. Die meisten lernen jahrelang, bis sie die zigtausend Straßen auswendig kennen. Die Prüfung wird schlicht The Knowledge genannt, das Wissen. Und dieses Wissen, das lohnt sich offenbar, denn auch wenn das klassische Taxi als Transportmittel immer wieder totgesagt wird, zumindest die Londoner Taxibranche scheint keine Nachwuchssorgen zu haben. Immerhin lockt nicht nur ein solides Einkommen, sondern auch die Aussicht, in einer echten britischen Ikone zu arbeiten. Mareike Aden.
Sie gehören zu London wie Big Ben oder Busse in Rot. Die schwarzen Taxis, die Black Cabs, ein Symbol der britischen Hauptstadt. Und auch er will jetzt hinters Steuer. Einen Tag vor seinem 21. Geburtstag bekommt Bahrain Mujagatta eine Einweisung in das Taxi, das er ab jetzt als sein Dienstfahrzeug mietet. Ein Tag noch, dann kann er loslegen. Denn wer ein sogenannter Londoner Cabby werden will, muss 21 Jahre alt sein. Es ist der perfekte Job in meinem Alter, gerade in London. Hier ist so viel los und wenn du von 9 bis 17 Uhr arbeitest, ist die Woche schneller vorbei, als du gucken kannst und du erlebst nichts. Aber als Taxifahrer kann ich so viel oder so wenig arbeiten, wie ich will und wann ich will. Bahrain Mujagata will neben seinem IT-Studium Geld verdienen. Andere junge Londoner arbeiten als Vollzeit-Taxifahrer. Und sie schwärmen in sozialen Netzwerken über flexible Arbeitszeiten und ein recht gutes Einkommen. Es sei einfach ein entspannter Job.
I'm a black cab driver.
It's an easy job.
Yeah, you like it?
It's easy.
Yeah.
Der Weg zur Taxilizenz ist jedoch schwierig und führt über mehr als 25.000 Straßen und hunderte Routen. Der Test gilt als einer der schwersten der Welt. Die meisten Anwärter brauchen mehr als 2,5 Jahre, um alles auswendig zu lernen und dann zu bestehen. Ausbilder Dean Warrington merkt, trotzdem steigt das Interesse junger Londoner am Taxiberuf. Denn gut bezahlte Einstiegsjobs sind rar, selbst mit Uni-Abschluss. Bei den meisten Jobs musst du dich lange hocharbeiten. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass du eine Position erreichst, in der du mehr verdienst als ein Taxifahrer, ist eher gering. Mit einer Taxilizenz bist du sofort ganz oben. Als ich jung war, haben viele geklagt, als Taxifahrer wirst du nie reich. Aber du wirst eben auch nie arm sein. Seinen Test hat Bahrain Mujagata bereits vor 2 Monaten bestanden. Erst jetzt, an seinem 21. Geburtstag, bekommt er nicht nur einen Ballon von der Londoner Verkehrsbehörde, sondern auch das offizielle Fahrerabzeichen. Es ist überwältigend. Das Ganze hat so lange gedauert. Aber jetzt halte ich das Abzeichen endlich in den Händen und kann es kaum abwarten, loszulegen. Der erste Kunde fährt umsonst, so will es die Taxitradition in der britischen Hauptstadt. Dann geht es los mit dem Fahren und Geld verdienen. Bahrain Mujagata ist stolz darauf, der jüngste Taxifahrer der Stadt zu sein und weiß, lange wird er das nicht bleiben. Die nächsten werden bald nachrücken.
Na gut, dann gebe ich jetzt ganz ohne Umweg und Extrakosten weiter an Sven Plöger, der uns sagt, welches Wetter uns erwartet in den kommenden Tagen. Nehme ich mal ganz stark an, oder Sven?
Ja, das mache ich und das mache ich heute kostenlos und gebe die Auskunft, dass sich viele Menschen in Deutschland mutmaßlich darüber freuen, dass der Frühling zurückkehrt, die Sonne wieder kommt, die Temperaturen steigen und all diese Dinge kann man auch optisch darstellen. Das ist der 15-Tage-Trend auch im Nordwesten Deutschlands. Zum Beispiel in Bremen geht es ruppig nach oben mit den Temperaturen, später 18 bis Sonnabend, örtlich sogar 20 bis 22 Grad. Danach ist alles noch ein bisschen unsicher. Heute war das allerdings eine für viele wirklich sehr trübe Angelegenheit. Ziemlich einförmig sieht die Bewölkung über Deutschland von oben vom Satelliten aus. Und jetzt gucken wir von unten. Heinz D. Fleck hat nämlich fotografiert. Schauen Sie sich mal diese, ich muss fast sagen, aufregenden Strukturen an. Und weil wir hier ja auch Bildungsfernsehen machen, habe ich Ihnen dazu geschrieben, wie diese Wolkenart heißt. Dann können Sie sich das merken. Alto Cumulus Undulatus Asperatus. Ich frage das dann morgen ab. Und das sieht natürlich richtig faszinierend aus. Also auch ein bewölkter Tag kann ein toller Tag sein. Jetzt ist eine Front unterwegs über Deutschland. Und das sieht man hier auf unserem Film, unserem Vorhersagefilm. Sie sehen, wie der Regen über die Mitte weiter nach Osten wandert. Und Sie sehen, wie dahinter der Himmel dann aufreißt. Morgen, das ist jetzt der Vormittag, entwickelt sich weiter Richtung Nachmittag, ist dann recht sonnig in der Westhälfte. Später kommen Quellwolken dazu, während der Osten Deutschlands dann eben von dem Regen erreicht wird. Temperaturen in der Früh im Westen, wenn es aufreißt, 1 bis 6 Grad. 1 Grad gilt für oben in der Eifel. Weiter nach Osten 7 bis 10 Grad unter den Wolken. Morgen Nachmittag im Westen mit Sonnenschein schon bis 18 Grad, im Osten vor der Front noch bis 15 und unter den Regenwolken gerade mal 8 bis 12 Grad. Und die Aussichten zeigen jetzt aber Frühling am Mittwoch für viele, ganz im Süden noch ein paar Tropfen möglich. Am Donnerstag Sonne, Wolken, wenig Schauer bis 22 Grad. Jesse, man kann zusammenfassen, es wird sonniger und wärmer.
Wir kennen hier kein einzig anderes Thema mehr, Julia Niharika und ich, als Alto Cumulus Asperatus Undulatus?
Der Undulatus kommt davor
Undulatus
und dann kommt
Asperatus.
Der Asperatus dahinter.
Vielen Dank, Sven.
Dann habt das.
Dann haben wir es. So gehen wir ins Bett. Dankeschön. Frühlingssonne, von der war eben auch die Rede. Zumindest für Pollenallergiker nicht das ideale Wetter, warum Menschen zunehmend auf unterschiedliche Dinge allergisch reagieren. Darum geht es jetzt gleich nach den Tagesthemen.
Tja, und im Anschluss läuft hier im Ersten die Dokumentation Tschernobyl 86, kurz vor dem 40. Jahrestag der Atomkatastrophe.
Wir sind morgen Abend wieder für Sie da mit neuen Tagesthemen. Bis dahin.
Einen schönen Abend. So wie